Hallo und herzlich willkommen zu Popkultur auf der Couch. Ich bin Bea.
Und ich bin Tine.
Und wir sind beide Psychologinnen und Psychotherapeutinnen und befassen uns aktuell mit der Harry Potter-Reihe. Und heute hat Tine ein Thema vorbereitet, das heißt, ich lausche gespannt.
Genau, du hast ja noch gar keine Ahnung, worum es heute geht. Ich habe mir jetzt nochmal ein bisschen allgemeineres Thema ausgesucht und mitgebracht und würde da gerne so aus ein paar unterschiedlichen Perspektiven mit dir draufschauen, nämlich so das Thema, wie wird eigentlich Gesundheit und auch Krankheit oder psychische Probleme in der Harry Potter Buchreihe dargestellt.
Aha, okay, gut.
Und dazu habe ich dann auch noch eine kleine Studie mitgebracht, die wir uns gemeinsam anschauen.
Sehr schön.
Was hast du denn so für Assoziationen mit dem Thema Gesundheit und Darstellung auch von psychischen Themen im Rahmen der Harry Potter-Welt?
Uff, also so ad hoc fällt mir wenig ein, muss ich sagen, zur Darstellung von psychischen Themen. Es ist ja schon eklatant zum Beispiel, dass Harry, ja, obwohl er offensichtlich eine katastrophale Kindheit hatte, keine psychische Diagnose so in dem Sinne vielleicht. Gut, das schauen wir uns vielleicht nochmal in Ruhe an. Aber dass es wenig thematisiert wird zumindest, dass es auch psychische Folgen gibt. Es gibt offensichtlich ja keine PsychotherapeutInnen.
Es gibt keine psychische Unterstützung dabei.
Es gibt keine psychische Unterstützung, genau. Und eigentlich wollte ich sagen, das Einzige, was mir so direkt einfällt, ist das St. Mungos.
Mhm.
Und dort der Lockhart. Und das, aber der ist ja nicht psychisch krank, sondern eher psychiatrisch krank.
Ja. Der ist ja ein Langzeitpatient in St. Mungos, genau. Der ist auf der Station für Langzeitfluggeschädigte.
Und sonst fällt mir. Fluggeschädigte?
Fluch.
Fluggeschädigte, also.
Ja, Fluggeschädigte.
Ansonsten fällt mir nämlich tatsächlich niemand ein, der in irgendeiner Form, wo das mal erwähnt wird, dass diese Person psychische Probleme hätte. Oder so. Aber vielleicht kannst du mich erleuchten.
Also nicht explizit, nein. Mhm. Also es gibt ein paar Figuren, wo man das ja diskutieren kann, ob es da vielleicht auch Bereiche gibt, wo sehr dysfunktionales, also auch schädigendes Verhalten oder auch innere Prozesse stattfinden, die man auch vielleicht im Rahmen von einer psychischen Krankheit erklären könnte. Aber es gibt immer wieder auch eher auffällige Verhaltensweisen und auch Menschen, die sehr leiden, wo das aber nicht so explizit gemacht wird und erst recht jetzt keine Hilfe und Unterstützung diesbezüglich, also über so soziale Kontakte hinaus dann auch passiert.
Vielleicht geht J.K. Rowling einfach von einem sehr resilienten Menschen aus, der keine Unterstützung oder Beratung in irgendeiner Form benötigt bei der Bewältigung psychischer Krisen.
Oder sie hatte einfach keine Lust, dass das Teil dieser Welt sein soll.
Ja.
Aber ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. So dieses, es ist ja nicht ein schwarz-weißes Ding. So entweder wir sind gesund oder wir sind krank. Und das ist wie so ein Schalter, der sich umlegt. Und dann brauchen wir Hilfe. Und in dem weißen Bereich brauchen wir keine Hilfe. Sondern es ist ja alles so ein Kontinuum. Und es ist manchmal auch nicht so notwendig, selbst wenn man auch psychische Probleme hat, Herausforderungen hat, wo man wirklich auch dran zu knabbern hat. Manchmal ist das trotzdem noch im Bereich, wo man auch gut damit selber zurechtkommen kann, wo, wenn man die Werkzeuge dafür hat, das dann auch selber angehen kann und wo das gar nicht sinnvoll ist, das dann unnötig zu pathologisieren. Das ist eben auch ein wichtiger Punkt dabei, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie alle möglichen psychischen Herausforderungen irgendwie in ein Störungssystem einzusortieren, weil das Leben als Mensch ja eben auch aus verschiedenen Herausforderungen besteht und eben auch mal Phasen, wo es uns nicht gut geht und dass das nicht unbedingt heißen muss, dass wir dann auch die Kriterien für eine psychische Störung erfüllen.
Genau, und da kann man ja auch schon vielleicht davon ausgehen, dass jetzt, gerade wenn man jetzt Harry betrachtet, dass der ja in Hogwarts zum Beispiel ein gutes soziales Netz hat und irgendwie da eine gute Tagesstruktur und dass ihm das ausreicht, um seine psychisch schwierige Kindheit zu bewältigen und dass er da gar nicht eine extra Unterstützung braucht. Aber ich habe gerade überlegt, ob es noch Menschen außerhalb von Hogwarts gibt, wo das thematisiert wird. Und da fällt mir tatsächlich auch niemand ein.
Also nicht in Form von explizit psychische Probleme, aber ich musste da so ein bisschen an die zwei Figuren denken. Einmal an Xenophilius Lovegood, der ja immer so, also da wurde ja nicht gesagt, dass der psychisch krank sei oder so, aber das war so eine Figur, wo alle immer so drauf geguckt haben, oh, der ist irgendwie seltsam und oh, der hat doch irgendwie Probleme und warum verhält er sich denn so seltsam? Und das wurde dann ja nicht weiter thematisiert. Und ich musste auch ein bisschen an Bellatrix Lestrange denken.
Lestrange.
Ja. Weil die ja auch, also wirklich teilweise super psychisch auffällig ist. Und da aber ja die Interpretation ist, die ist halt böse und nicht, die hat vielleicht psychische Probleme.
Ja. Ja, voll. Ja.
Ob die jetzt die Kriterien für eine psychische Störung erfüllen, ist dann nochmal was ganz anderes. Aber erstmal, dass sie ja schon psychisch auffällig ist. Dass sie in so einem, in einer Normalverteilung wahrscheinlich schon eher in den extremeren Bereichen mit ihren Verhaltensweisen und ihren Ansichten auf jeden Fall anzufinden ist.
Ja. Na, die habe ich gar nicht gedacht. Aber die ist ja auch im Film total irre dargestellt, ne? Mit ihrem crazy Lachen und so, ne?
Also auch so klischeehaft, wie man.
Entschuldige.
Ja.
Mir ist noch Sirius eingefallen. Ja. Weil Sirius ja schon offenkundige psychische Probleme hat, die ihn auch beeinträchtigen und die auch letzten Endes ja sein Leben mit beenden, würde ich jetzt mal sagen, oder? Die dazu führen, dass er Aktionen wählt, die schlecht für ihn sind.
Ja, und welche psychische Probleme denkst du da so?
Na, also der ist ja, als der dann im Haus alleine ist, ist der ja schon, ich weiß nicht, ob es das als Diagnose noch gibt, die Verbitterungsstörung, also als offizielle nicht, ne, aber es ist ja schon irgendwie ein Thema manchmal. Also der ist ja schon sehr verbittert, der ist ja erstaunlich wenig traumatisiert von Azkaban, finde ich offenkundig. Also er redet zumindest nicht drüber, man weiß das nicht so ganz genau. Ja. Aber es gibt ja schon Schwierigkeiten in der Bewältigung des Alltags, der natürlich auch schwierig ist, so allein und isoliert in so einem Haus, wo er nicht sein möchte. Aber er ist ja offensichtlich sehr, sehr, sehr schlecht gelaunt.
Ja.
Im Affekt niedergedrückt und reizbar.
Und auch eingeengt in seinen Gedanken. Ne?
Und das finde ich schon auffällig.
Ja,
also ich meine, wenn der jetzt, sag ich mal, ein Freund von mir wäre, würde ich dem zum Beispiel gerne Psychotherapie empfehlen.
Zur Unterstützung, dass er da dann besser wieder rauskommen kann. Ja,
ist zumindest ja eine Anpassungsstörung, oder? Eine Schwierigkeit, sich an gegebene Umstände psychisch gut anzupassen sozusagen.
Jetzt sind wir natürlich wieder beim Pathologisieren. Natürlich kann man jetzt auch aus der Brille sehen, es ist ja auch irgendwie ein angemessenes Verhalten darauf, was gerade in seinem Leben so los ist und dass er aus einer wahnsinnig herausfordernden und, naja, der Gesundheit nicht zuträglichen Situation rausgekommen ist und in eine weitere herausfordernde Situation, dass erstmal so dieses Gefühl der Verbitterung, was total nachvollziehbares ist, auch wenn man so zurückschaut aufs Leben und merkt irgendwie, ich hatte irgendwie, bis ich Anfang 20 war, ein total tolles Leben, also familiär gesehen jetzt nicht so, Sirius gucken wir uns ja sicherlich auch nochmal wann anders an. Aber danach habe ich einfach Jahrzehnte meines Lebens verloren und ich denke, zum gewissen Grad ist es auch total normal und angemessen, da verbittert zu sein.
Voll, aber das heißt ja nicht, dass es nicht dem psychische Unterstützung, psychologische, psychotherapeutische Unterstützung nicht gut tun würde, weil auch wenn das normal ist, ist es ja einfach sehr schwierig, damit umzugehen. Und wie gesagt, ich finde schon, dass dieses daraus resultierende Verhalten ja ihn schädigt, ne? Sowohl sozial, auch bevor er dann sich so sehr schädigt, dass er ein Verhalten wählt, was zu seinem Tod führt.
Ja, was wirklich maximal schädigend ist.
Genau, aber auch vorher ja schon zwischenmenschlich hat er Konflikte, die vorher nicht da waren. Er ist reizbar mit Menschen, mit denen er vorher eigentlich gut zurechtkam. Er ist irgendwie boshaft über das hinaus, wie er sonst als Mensch gewesen wäre. Ich habe gerade gedacht, abgesehen von einer Verbitterungsstörung würde ja auch sowas vielleicht passen wie eine tiefgreifende Veränderung der Persönlichkeit nach traumatischem Erleben. Ich glaube, so ähnlich heißt es, genau. Ja. Weil, also so in den Beschreibungen von früher ist der ja schon eher so ein bisschen fröhlich und auch super sozial und also schon manchmal gemein, aber nicht in dem Umfang so, wie er jetzt ist.
Ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Einwurf. Und der hat ja auch wirklich also massive Belastungen durchlaufen, auch wirklich potenziell massiv traumatisierende Erlebnisse gehabt. Und da ist ja auch, steht ja auch nie zur Frage, also wie wird da versucht, dem zu helfen? Also
ja, gar nicht. Oder?
Sie verstecken ihn in dem Haus, sie möchten sein Leben schützen und auch
Double G.
Dumbledore geht es auch. immer darum, irgendwie sein Leben zu schützen. Aber es wird ja nie wirklich auf so der psychischen Ebene mal darauf eingegangen oder irgendwie wird da versucht, mal mit ihm darüber zu sprechen, dass er wenigstens so einen Raum hat, das auch mal zu thematisieren, seine Gefühle zu thematisieren? Ich kann mich nicht erinnern.
Na, also über Azkaban gar nicht, oder? Also niemand bietet mal an, hier willst du vielleicht mal über deine Erfahrungen mal sprechen.
Ja, oder was brauchst du, damit du das irgendwie einigermaßen verarbeiten kannst, bewältigen kannst.
Ja, oder es kommt immer mal jemand zu Besuch. Auch das ist ja nicht so, es gibt ja auch kein so System von, es ist halt immer jemand da, der ein bisschen nach ihm schaut. Gibt's ja auch nicht.
Nee.
Der sich am meisten zuständig fühlt, ist wahrscheinlich Harry, ne?
Ja, der aber auch jetzt nicht so wahnsinnig emotional kompetent ist und
der einfach auch wenig Möglichkeiten hat zu diesem Zeitpunkt, ihn da zu unterstützen, weil er nicht dauerhaft dahin kann und weil ja die Kommunikation sehr eingeschränkt ist. Also nur eingeschränkt möglich und ihn ja auch letzten Endes gefährdet. Das ist ja auch ein Resultat daraus, dass Harry sich da denkt, er muss irgendwie Kontakt haben. Oder Sirius eigentlich eher denkt, er muss Kontakt haben. Ne?
Hm. Ist ja hier auch ein sehr trauriges Beispiel.
Ja. Meinst du, wir haben noch ein mehr Uplifting-Beispiel? Ein fröhlicheres Beispiel für psychische Störungen?
Wenn wir jetzt zu Bellatrix gehen, das wäre jetzt auch nicht unbedingt Uplifting. Aber lass uns doch vielleicht einfach nochmal, ich kann ja erstmal noch ein bisschen die allgemeinen Dinge, die ich nochmal so recherchiert habe oder einfach nur erinnert habe, besprechen, was denn überhaupt so dargestellt wird an Unterstützung von Gesundheit in dieser Welt, damit wir dann eben auch vielleicht so ein paar Bezüge ziehen zu unserer Welt, in der wir so leben. Aber in der Harry-Potter-Welt gibt es ja so als, also bei uns gibt es ja im Bereich der psychischen Gesundheit gibt es psychologische PsychotherapeutInnen, es gibt klinische PsychologInnen, es gibt PsychiaterInnen, es gibt auch medizinische PsychotherapeutInnen, also je nachdem, was man davor so studiert hat, dann kann man auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Wenn man zuvor Sozialpädagogik studiert hat, dann kann man auch die Weiterbildung machen zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Und das sind so die Wege, die mir jetzt gerade so spontan einfallen. Und in der Bücherwelt ist es ja so, dass es eigentlich nur die Heiler und Heilerinnen gibt. Mhm. Und die sind ja vor allen Dingen in St. Mungo, wie du auch schon gesagt hast, tätig. Aber eben auch bei so, Events sind sie da, bei dem
Events?
Naja, zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft sind diese Medi-Magier da. Und mir fällt es gerade nicht ein, wie es hieß, im vierten Teil.
Trimagischen Turnier?
Genau, da sind doch bestimmt auch Medi-Magier dabei gewesen, denke ich mal.
Weiß ich nicht, wird nicht erwähnt, oder?
Stimmt, wird nicht erwähnt. Aber bei der Weltmeisterschaft wird es auf jeden Fall erwähnt.
Das macht ja alles Madame Pomfrey dann, oder? Sie kümmert sich ja die sich um alles kümmert.
Genau, und Madame Pomfrey lässt ja auch vermuten, dass es wahrscheinlich auf jeden Fall an manchen Instituten auch Heilerinnen, Heiler gibt, die dann untergebracht sind dort vor Ort, um sich um solche Themen zu kümmern.
Aber das sind ja eher so Pflegekräfte, Schwestern, also Krankenschwestern, oder?
Nee, also so wie ich das gefunden habe, ist Madame Pomfrey eine Heilerin.
Ja, nee, also ja, aber so von dem, was sie macht, wäre sie ja in unserem Verständnis von der Versorgung ja eher eine Krankenschwester.
Naja, sie ersetzt ja auch die Ärzte. Knochen und also ich denke,
eine magische Krankenschwester.
Also da gibt es eben, das ist auch so ein Punkt, es gibt da nicht so wirklich eine Teilung in Pflege und ÄrztInnen, sondern das
ist alles eins, ne?
Das ist alles eins. Mhm. Das ist ja auch zum Beispiel, als sie da im St. Mungus sind, da bringt ja auch eine Heilerin dann eine Blume einem Patienten. Ja. Also so Tätigkeiten, die bei uns eher so in der Pflege passieren würden. Und das ist da einfach nicht aufgeteilt, sondern.
Ja, was ja eigentlich sehr schön ist.
Ja. Also, weswegen?
Na, weil es dann halt nicht so eine hierarchische Zweiteilung gibt von auch so eine Auf- und Abwertung von bestimmten Berufen, oder? Also ist ja schon auch ein Problem, dass Pflegekräfte zum Beispiel viele Sachen nicht durchführen dürfen, obwohl sie eigentlich zum Beispiel da in der Lage wären dazu.
Ja.
Und das dann zum Teil machen und das Probleme bringt. Genau, solche Dinge.
Genau, ich habe gerade kurz dran gedacht, also ich würde dir voll zustimmen bei den Punkten, die du benannt hast. Ist dann die Frage, ob die in der Zaubererwelt auch die Probleme hätten mit Unterbesetzung und einem System, was sehr mit der heißen Nadel genäht wurde. Ob da dann, wenn man sagt, okay, dann fehlen vielleicht noch weitere Arbeitsplätze weg, die man eigentlich bräuchte, um Menschen adäquat zu betreuen. Aber gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überinterpretiert. Aber per se stimmt das schon natürlich, wenn das dann einfach so ein allgemeiner so ein ganzheitlicherer Blick ist, ist das natürlich auch was Schönes und auch nicht diese, also diese Hierarchisierung in, das ist irgendwie wichtiger als das andere.
Weil viel besser zu bezahlen.
Ja, genau. Also auch viel finanziell hierarchisieren.
Aber du weißt bestimmt, oder hast dir bestimmt im Zuge deiner Recherche angeschaut, was für St. Mungo-Abteilungen es gibt.
Ja, habe ich.
Und gibt es da ein Psycho-Ward?
Nee, gibt es nicht. Soll ich dir mal die Abteilung super nennen, gerne, die es gibt? Also das Ganze ist ja ein fünfstöckiges Gebäude. Man hat ja überlegt, ob man es ebenerdig, also in der Erde macht, wie das Ministerium, einfach zum Schutz. Aber dann hat man gemerkt, ja, vielleicht ist das nicht so sinnvoll für Leute, die krank sind. Die bräuchten vielleicht mal ein kleines bisschen Sonnenlicht.
Die Ministeriumsmitarbeitenden wiederum.
Die braucht es nicht.
Das ist egal.
Aber dass das vielleicht nicht so zuträglich ist, wenn man sowieso schon nicht fit ist, dann auch noch irgendwie unter der Erde stationiert zu werden.
Das könnte man doch bestimmt auch magisch lösen. Aber okay, ja.
Gut, da driften wir. Also könnte man nicht einfach alles magisch lösen.
Ja,
aber
hast recht.
Ja, also es ist im Erdgeschoss, ist erstmal so, gibt es Informationen. Und da gibt es die Abteilung, ich glaube, die hieß sowas wie Utensilienunglücke. Das heißt, also wenn zum Beispiel so ein Zaubertrankkessel explodiert ist, dann gibt es im ersten Obergeschoss Verletzungen durch magische Tierwesen. Also zum Beispiel Bisse oder wenn man gekratzt wurde. Dann im zweiten Obergeschoss gibt es magische Krankheiten oder Pestilenzien, also zum Beispiel Drachenpocken, sowas. Dann im dritten Obergeschoss werden die Vergiftungen untergebracht, also zum Beispiel durch Zaubertränke oder durch giftige Pflanzen, die man zu sich genommen hat. Und im vierten Obergeschoss sind die Fluchgeschädigten und auch die Menschen, die Zauberer und Zauberunfälle hatten, untergebracht, also zum Beispiel bei nicht korrekt angewendeten Zaubern. Und da auf dem vierten Stock ist auch die Station für Langzeit-Fluchgeschädigte.
Wo der Lockhart ist, genau.
Genau.
Der Gilderoy.
Genau. Und im fünften Obergeschoss ist noch die Besucher-Cafeteria und der Kiosk.
Okay, danke. Das ist auch wichtig.
Ja.
Aber das heißt ja, es gibt ja vielleicht schon in allen Abteilungen Möglichkeiten, psychische Probleme mit zu behandeln. Es ist ja eher nach dem Ursprung der Verletzung strukturiert als nach der Folge sozusagen. Weil ich habe gerade gedacht, zum Beispiel bei Flüchen kann ja schon die Folge eine psychische sein. Auch bei jemand, der zum Beispiel, fällt mir noch was ein, Crucio-geschädigte Menschen.
Ja.
Weil die sind ja auch bei Langzeitfluchgeschädigten,
genau, Neville's Eltern.
Genau. Und das ist ja schon auch eine psychische Folge, mehr als eine körperliche, psychisch-psychiatrisch vermutlich, ne?
Psychiatrisch wäre ja dann eher sowas wie zum Beispiel neurologische Symptomatiken oder etwas, was auf so einer auch Gewebe- oder Anatomstrukturebene vielleicht auch geschädigt ist oder dass es da Funktionseinschränkungen gibt, dass es weniger auf so einer psychischen, also Bewertungsebene, Wahrnehmungsebene Probleme gibt, sondern eher tiefer liegend, auch mit dem Gehirn zusammenhängend.
Okay, sehr gut. Nehme ich. Auch so das Bewusstsein betreffend, ne? Oder so.
Genau.
Demenzen.
Genau, Demenzen
würde ich jetzt
oder
werden.
Amnestische Zustände.
Ja.
Obwohl, da sind wir eher dann bei der Neurologie als der
Psychiatrie. Ja, das ist schwierig.
Zum Beispiel, also bipolare Störungen oder Schizophrenien werden vor allem nicht psychiatrisch behandelt, weil man eben weiß, dass es da eine hohe physiologische, körperliche Komponente dabei gibt und man da eben auch medikamentös besonders gut auch mitbehandeln kann.
Ich weiß gar nicht, ob das so krass trennscharf gestaltbar ist.
Es werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.
Okay.
Häufig arbeitet man da ja auch zusammen. Also, dass man zum Beispiel eine Psychotherapie bei einer Psychologin macht, die auch Psychotherapeutin ist und dann aber eben zusätzlich, wenn es zum Beispiel dann es eine sehr schwere depressive Phase gibt, dass man dann sagt, es macht Sinn, auch medikamentös noch mitzubehandeln. Und das macht man dann bei einem psychiatrischen Kollegen oder Kollegin.
Aber lehnen wir uns vielleicht nicht zu weit in die Psychopharmakologie aus dem Fenster, die ja auch gerade zum Teil kontrovers diskutiert wird.
Ja, das passiert auf jeden Fall. Ob das dann sinnvoll ist und was die Studienlage ist, dazu sage ich jetzt aber erstmal nichts.
Ist ja auch nicht unser Thema. Eigentlich wollte ich ja sagen, im St. Mungus können ja auf verschiedenen Abteilungen Menschen sein, die psychische Folgeschäden haben und oder psychiatrische Folgeschäden. Sag nochmal, was war das erste OG?
Erste OG war Verletzungen durch magische Tierwesen.
Ah. Und im EG?
Utensilienunglücke.
Ah, na gut, da vielleicht jetzt nicht so sehr psychische Folgen. Ich dachte jetzt eher zum Beispiel an sowas wie hier so Liebeszauber, ne? Oder wenn jemand konsequent ist.
Das wäre wahrscheinlich eher Flugschäden oder Zauberunfälle.
Vielleicht auch?
Oder ja, wenn du halt wenn du einen Liebestrank bekommen hast, dann wäre es eher eine Vergiftung. Wenn dir jemand da einen Liebeszauber, dann wäre es, glaube ich, eher so Flugschäden und Zauberunfälle. Nee,
ich dachte tatsächlich an so diese Pralinen, die wie heißt die bei Ron macht? Die
Romilda?
Romilda Vane,
ja.
Genau.
Auch wieder ein sehr interessanter Name.
Warum?
Vane?
Ach so. Ah ja, ja. Ich dachte, Romilda ist auch, weil es auch kein, also finde ich es ästhetisch nicht so ansprechend, aber okay. Egal. Wenn jetzt zum Beispiel jemand konsequent durch so Pralinen in so einen Liebeswahn gelangt, dann wäre das ja in der Folge, wenn das zum Beispiel nicht wieder rückgängig machbar ist, ja auch eine psychische Folgeerkrankung, nämlich ein Wahn, ein Liebeswahn zum Beispiel, gibt es ja auch in der realen Welt. Das würde ja dann auf dem, in einem anderen OG versorgt werden als der.
Die haben ja dafür die Langzeitsymptomatiken, haben sie ja nur die eine Station. Also mehr gibt es ja nicht an Differenzierung. Es gibt ja nur die Station für Langzeitfluggeschädigte. Und Langzeit ist auch noch in Klammern. Das heißt, da sind auch noch die
Kurzzeitgeschädigten
auf dieser Station.
Aber
eigentlich müssen die wahnsinnig voll sein.
Ja, das stimmt, ist erstaunlich. Stimmt, gerade nach dem ersten Zaubererkrieg und sowas, ne?
Ja, oder die kamen einfach. Das habe ich auch
einfach viele tot.
Ja, viele tot. Oder die benutzen ganz viel so dieses Obliviate. Und da habe ich auch mir schon so Gedanken gemacht, wie sinnvoll ist das denn dann einfach vielleicht, also vielleicht nutzen die ja das dann. Einfach Dinge vergessen.
Ja, belastende Dinge. Das macht Dumbledore ja auch, um sich zu schützen. Das ist ja auch eine Art und Weise für ihn, resilient zu bleiben, ist ja belastende Ereignisse einfach ins Denkarium abzugeben.
Ja, und gleichzeitig wird uns ja auch gezeigt, und das ist ja auch, also ganz passend zu dem, wie es auch tatsächlich ist, dass das keine sonderlich nachhaltige Strategie ist. Also er ist ja kein resilienter Mensch. Er ist ja tief gequält in sich drin.
Genau, aber trotzdem.
Und hat auch ganz viele Gefühle in sich, die schon ganz lange in ihm gären, die er nicht wirklich verarbeitet.
Und gleichzeitig hilft ihm das ja vielleicht schon, einen gewissen Grad an Funktionalität aufrechtzuerhalten. Wer weiß, weißt du, was der wieder sonst dekompensieren würde, wenn das alles in seinem Kopf so präsent wäre.
Ich finde schon, dass das, also auf jeden Fall so für so die kurz- und mittelfristige, das Funktionieren von ihm ist das auf jeden Fall hilfreich, aber ich denke, dass das schon, das kann man ja schon so als das, was man bei uns auch in der Therapie so als Vermeidung oder auch manche benutzen außerdem den Begriff der Verdrängung, dass man das dann so bezeichnen kann und dass das schon ja etwas ist, was langfristig eher schädlich ist.
Genau, aber ich glaube, da könnte man schon drüber diskutieren, ob das in der Harry Potter Welt auch so ist, ne? Also, weil da haben wir jetzt ja keine Evidenz für, dass das so wäre.
Nein.
Dumbledore ist halt tot dann, aber das liegt ja nicht daran, dass er Sachen in sein Denkario gepackt hat.
Nee, auf keinen Fall. Ich meine nur, sein Leidensdruck ist, glaube ich, davon durchaus auch bestimmt.
Ja,
wenn er dann irgendwie fragiler wird durch diesen Zauberstank. Zaubertrank. Als er den Horcrux gemeinsam mit Harry holen will, da zeigt sich ja, also so wirkt es auf jeden Fall, da zeigt es sich ja, wie verletzt und gepeinigt er eigentlich so unter der Oberfläche ist.
Ja, aber das ist ja auch ein Zaubertrank, der genau darauf ausgelegt ist. Und also es ist ja das Ziel, ihn auf diese Art und Weise zu quälen. In seinem Alltag wird er damit ja nicht konfrontiert. Und deswegen, ich würde schon eher die Theorie. Nee, ich würde schon eher bei der These bleiben, dass ich denke, dass ihm das vermutlich schon dabei eher hilft, sein Funktionsniveau aufrechtzuerhalten. Weil es ist ja auch dadurch, dass er es ins Dekarium packt, ist es ja nicht komplett weg. Es gibt ja eine Erinnerung daran, dass diese Erinnerung gibt offensichtlich, sonst könnte er sie ja nie wieder benutzen.
Ja, also ich finde gar nicht, dass es so ein Widerspruch ist, das, was wir beide gesagt haben. Ich denke nur, dass es auch sehr fragwürdige Effekte hat, diese Strategie. Ich sage gar nicht, dass es nicht für ihn jetzt sinnvoll war, das so zu machen. Das steht ja auch jedem frei, wie er mit seinen psychischen Herausforderungen umgehen möchte, und solange man da ja andere Menschen nicht schadet mit.
Und jeder.
Jeder, ja, korrekt. Und gleichzeitig kann man ja auch gewisse Aspekte daran problematisieren. Also ich denke zum Beispiel daran, wie wenig beziehungsfähig ich ihn wahrnehme und wie isoliert er eigentlich auch ist. Und klar, man kann ja sagen, manche Menschen sind eben sehr introvertiert und
aber
wollen
ist er ja eigentlich nicht, oder?
Ist er ja nicht. Und wir haben ja alle einen Bindungswunsch, wie wir den dann ausleben, ist dann sehr unterschiedlich. Aber ich habe das Gefühl, er kappt das so alles so von sich ab. Und ich finde eben, dass das fragwürdig ist.
Und du denkst, es könnte auch eine Folge davon sein, dass er zum Beispiel alle Sachen nicht bewältigt oder nicht, wie wir das jetzt so psychotherapeutisch bewältigen würden, aufarbeitet sozusagen, sondern einfach wegräumt?
Hätte ich schon die Vermutung. Hm. Also es wäre auf jeden Fall meine Hypothese. Ob das so ist, weiß ich jetzt nicht.
Hm. Ja, hast schon recht, ne? Ich glaube, aber dann hast du, also dann würde ich dir auch zustimmen, dass das beides sich ja nicht ausschließt. Das ist ja auch der Grund, warum er trotzdem das Funktionsniveau aufrechterhalten kann. Und sonst würde er vielleicht dekompensieren, aber dann müsste er halt auch ins Arbeiten kommen und dann würde vielleicht auch Veränderung eintreten, die ihm eine Beziehung auf Augenhöhe ermöglichen würde, die er ja einfach gefühlt nie hatte. Am ehesten noch in den Anfangsphasen mit
Grindelwald.
Mit Grindelwald, bevor die so garstig wurden.
Ja. leicht untertreiben.
Ja. Sonst wissen wir ja nichts über gute Beziehungen auf Augenhöhe. Na, vielleicht zu McGonagall?
Also ich meine, es ist eher auch sehr distanziert. Ich meine, die kennen sich ja schon Jahrzehnte und sind trotzdem...
sich noch, oder?
Genau.
Nee, die duzen sich schon.
Nee, Minerva, stimmt. Mhm. Und gleichzeitig ist es ja nicht nah. Und trotzdem hat es auch eine gewisse Hierarchie, diese, so eine Asymmetrie, diese Beziehung. Ja.
Na, weil er ist ja schon freundschaftlich mit vielen, ne? Auch mit der Bedienung aus dem... aus dem, wo die Butterbier immer trinken. Ne?
Ja.
Ist der ja auch freundschaftlich immer. Aber es ist vielleicht eher so... wie man halt mit Leuten freundschaftlich ist, wo man halt dauernd in eine Bar geht.
Ja, er ist halt sozial sehr kompetent und ist sehr charmant, aber es sind ja nicht unbedingt, also es sind ja keine Menschen, mit denen er seine innersten Themen teilt oder wo er vielleicht auch einfach mal ganz krass loslassen kann oder einfach mal blödeln kann oder so.
Aber blödeln macht er viel.
Ja gut, blödeln macht er.
Aber. Ja, aber das stimmt schon. Ich meine auch so im, das ist ja im sechsten Teil schon auch eine Tragik, dass er niemanden hat, mit dem er das sonst teilen kann vielleicht, ne? Mit dem er das besprechen kann. Bespricht er ja nur mit Harry.
Die Jagd nach den Horcruxen, oder was meinst du?
Ja, und auch so seine, na und das, was sich auch so als seine innere Zerrissenheit im siebten Teil ja so rausstellt, ne?
Ja.
Und das, was ihn halt eben auch so quält, als er das so trinkt, diesen Trank da bei dieser Höhle, ne?
Weil man würde ja schon sagen, dass, also entweder eben, gucken wir da jetzt aus einer psychotherapeutischen Perspektive drauf, dass das eben ja auch Räume sein könnten, wo man eben solche sehr belastenden Erinnerungen und die dazugehörigen Gefühle auch besprechen und bearbeiten könnte. Oder eben einfach, also in Anführungsstrichen einfach, sich seinem sozialen Netz dann auch zu öffnen. Aber beides passiert ja nicht.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Auch Dumbledore wäre ein guter Fall für eine weitere Folge. Und das ja auch, ich habe dann auch mal überlegt, so wenn wir jetzt ein bisschen niedrigschwelliger gucken, man hat ja auch zum Beispiel bei uns in unseren Nicht-Zauberer-Welten,
profane auch, Muggelwelten.
Muggelwelten, genau. Niedrigschwelligere Angebote, also es geht ja auch darum, viele milde oder auch einfach so temporär bestehende Problematiken, die brauchen ja gar keine Psychotherapie, da braucht man einfach, entweder kriegt man das gut hin mit Hilfe seines Umfeldes oder mit den Kompetenzen, die man einfach selber so mitbringt, den Resilienzen. Ist das überhaupt ein Wort, Resilienzen? Gibt es da einen Clou? Mit der Resilienz, die man so mitbringt. Oder man bekommt Hilfe auf niedrigschwelligerer Ebene, also zum Beispiel, dass man Beratungsstelle aufsucht, dass man, oder zum Beispiel auch genau Schulpsychologie in Anspruch nimmt. Das habe ich nämlich auch so überlegt im Vergleich zu dem, was da bei Harry Potter so passiert, weil da sind ja ganz viele Aspekte, die da in dieser Schule passieren, die ja auch niedrigschwellig unterstützt werden könnten.
Ja, und da habe ich aber tatsächlich gerade gedacht, dass es ja schon, es gibt keine Schulpsychologin, aber es gibt ja schon für einzelne Schüler, Schülerinnen, dann einzelne AnsprechpartnerInnen, die offensichtlich sich auch zuständig fühlen. Zum Beispiel denke ich gerade an Neville. Ich meine, letzten Endes stellt sich raus, dass es nicht Mad-Eye Moody ist, aber er geht ja in sein Büro und findet da ja auch Trost in gewisser Hinsicht, ne?
Ja.
Das ist natürlich ein schlechtes Beispiel, weil es ja eher eine Agenda verfolgt, die nicht in psychische Bewältigung ist. Genau, aber ich habe schon den Eindruck, dass vielleicht einzelne Personen sich bei einzelnen ProfessorInnen da, dass die da viel offenere Büros haben, als es jetzt in unserer normalen Schule jetzt ist. Die haben ja auch, also ich meine alleine, wir haben ja ein LehrerInnenzimmer hier zu Lande und dort hat ja jeder ein einzelnes Büro und dann kann man da hin, wenn man Sorgen hat. Und das auch, Harry geht ja auch zu Slughorn ins Büro mal und so.
Genau. Ja.
Also, wenn du eine persönliche Bindung zu jemandem, zu einem Professor und einer Professorin aufbaust, glaube ich schon, dass die mehr noch als unsere LehrerInnen diese psychisch unterstützende Funktion vielleicht erfüllen können.
Ja, das hatten wir ja schon mal in einer anderen Folge, dass das insgesamt so ein bisschen fragwürdig ist, das Konzept, wie wenig die da auch pädagogisch unterstützt werden in relativ jungen Jahren.
Hm?
Hatten wir ja. Auch da hast du dieses Beispiel auch mit angebracht.
Hä?
Ja. genau dieses Beispiel, wo ich dann auch gesagt habe, fragwürdig.
Oh, schlecht, dann müssen wir vielleicht rausschneiden.
Na, schauen wir mal. Okay, dann entfernen wir uns doch mal wieder ein bisschen von Hogwarts, der Schule an sich, und kehren nochmal zurück zu, ich hatte ja zu Beginn, einigermaßen zu Beginn, ja auch schon mal so beispielhaft Xenophilius und Bellatrix angebracht als Beispiele für, naja, auffällige Verhaltensweisen, auffällige Arten und Weisen zu denken und wie damit so umgegangen wird in dieser Welt und wie man vielleicht bei uns so damit umgehen würde.
Mhm.
Weil Xenophilius Lovegood, der Vater von Luna, wird ja vor allen Dingen einfach als exzentrisch und seltsam ein bisschen abgestempelt. Also die sind jetzt nicht offen, die sind jetzt nicht feindselig ihm gegenüber, auch so die Weasleys oder so. Aber das war ja schon sehr klar, der ist irgendwie komisch und ein bisschen freaky.
Ja, und die Weasleys sind ja eh noch so die einzigen, die überhaupt noch, oder, mit ihm Kontakt pflegen. Auch, na, wobei auch nicht so richtig, der wohnt ja so voll nah und dafür haben sie ja wirklich sehr rudimentär nur Kontakt.
Ja, und also so wie es wirkte, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, Ron kannte Luna ja auch nicht vor der Schule,
ja,
oder?
Ja.
Also sie haben es hier erst dort kennengelernt. Das heißt, es gab auch keine so soziale Vermischung da irgendwie, dass man allein aufgrund des nahen gemeinsamen Lebens dann irgendwie einfach mal die Kinder zusammen spielen lässt oder so.
Ja.
Kann man vielleicht schon vermuten, ob es da vielleicht irgendwie so ein bisschen darum ging,
die eigenen Kinder zu schützen vor dem Wahnsinn des Xenophilius.
Ja, oder auf jeden Fall vor dem seltsam sein von ihm.
Hätte ich jetzt aber den Weasleys an sich ist gar nicht zugetraut, dass die so sind. Aber du hast schon recht, es wird schon auch von denen ja so dargestellt, ne?
Ja, und andere in der Schule haben ja dann, also ich kann mich gerade nicht mehr an die expliziten Beispiele erinnern, aber es war ja schon viel so Luna der Freak und der Vater ist auch so seltsam und der bringt den Klitterer raus, das ist sowieso so ein seltsames Blatt.
Ist es ja
alles
auch.
Alles Blödsinn, ja, ist schon ist fragwürdig, es auch, ja. Durchaus. Aber dem Ganzen wird ja schon mit sehr viel Abwertung begegnet. Mal mehr, mal weniger intensiv oder offen.
Ja, es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das auf die rein psychische Ebene zu schieben, weil er ja wirklich groben Unsinn verfasst. Und die Abwertung folgt ja auch aufgrund dessen, dass er eben zum Beispiel von Hermine, ne, einfach also hanebüchenen Quatsch schreibt. Das hat ja mit seiner psychischen Funktion jetzt erstmal vielleicht gar nicht so unbedingt was zu tun, weil ich zum Beispiel jetzt einer Hermine schon zutrauen würde, dass sie auch jemand Exzentrischem sich zugewandt gegenüber verhält. Oder was denkst du? Insofern, es ist halt schwierig zu trennen.
Ja, also auch hier würde es mir jetzt nicht darum gehen, das irgendwie zu schauen, welche Störung hat der. Also es geht nicht darum, jetzt hier zu pathologisieren, sondern es geht eher so ein bisschen darum, wie wird mit psychischen Auffälligkeiten
Aber genau umgegangen. Das meine ich, weil ich glaube, habe das Gefühl, so von dem, was wir mitbekommen, ist ja auch viel, wie wird damit umgegangen, dass er halt einfach viel Quatsch macht. Also so viel, sag ich mal, wissenschaftsfernes Verhalten an den Tag legt.
Ja.
Und dass Menschen das halt irgendwie doof finden. Und nicht so, ach, der ist ein bisschen, also nicht so, der ist im Kontakt komisch und deswegen wollen wir nicht mit dem abhängen, sondern im Kontakt labert der halt scheiße. Deswegen
ist ja schon auch im Kontakt komisch.
Ja, aber weil er halt Unsinn redet, weil er halt irgendwie sagt über Dinge, die halt nicht stimmen, oder?
Ja, oder sich auch einfach ungewöhnlich kleidet und irgendwie auch so insgesamt sehr exzentrisch wirkt und damit auch gewisse Reaktionen bei den anderen hervorruft. Ja. Also es ist ja schon auch, dass sie ihn einfach seltsam finden. Nicht nur, wenn er den Mund aufmacht, sondern einfach auch, wie er ist und dass er einfach anders wirkt.
Mhm. Schon ein bisschen Schizotyp. Ich befürchte, jetzt muss ich Schizotyp kurz erklären.
Wäre wahrscheinlich hilfreicher.
Okay. Ich habe mir extra das ECD-10 herangeholt, um das korrekt zu erklären. Und ich würde dir mal ganz kurz den ersten Absatz einfach mal vorlesen. Eine schizotypische Störung ist eine Störung mit exzentrischem Verhalten und Anomalien des Denkens und der Stimmung, die schizophren wirken, obwohl nie eindeutige und charakteristische schizophrene Symptome aufgetreten sind. Im Sinne von, also ich verstehe Schizotypie immer so, das ist halt wie eine Persönlichkeitsstörung, es ist aber nicht unter Persönlichkeitsstörung kodiert, aber es ist eigentlich quasi eine Persönlichkeitsstörung, weil es zeitlich langanhaltend ist und über verschiedene Lebensphasen hinweg und eben schizophren anmutet, aber immer so
nicht ausreichende
Summe und schon der Fokus in meiner Wahrnehmung wie auf diesem exzentrischen Verhalten auch einfach liegt.
Ja.
Und das, also ich weiß noch, an der Uni, als wir das damals vor 1000 Millionen Jahren, in der Uni damals hatten, da war das Beispiel von einem Typen, der immer durch die Stadt gelaufen ist und der so einen lustigen Hut aus Alufolie aufhatte und irgendwie, der war nett, aber der war halt offensichtlich
ungewöhnlich. Ja,
genau. Der saß auch manchmal in der Mensa rum und so. Genau. Und der war als von den Dozenten als Beispiel aufgelistet für jemanden, der wahrscheinlich Schizotyp ist. Sorry, nochmal eine kurze Korrektur. Ich habe es gerade nochmal bei den diagnostischen Kriterien gesehen. Das ist, das muss gar nicht lebenslang sein, sondern reichen 2 Jahre. Das ist ja bei Xenophilius aber definitiv gegeben. Übrigens, auch ein diagnostisches Kriterium, was er tendenziell nicht erfüllt, ist ein unangepasster und eingeengter Affekt, sodass er kalt und unnahbar wirkt. Das ist ja gar nicht. Nee. Der wirkt ja überhaupt nicht kalt und unnahbar.
Der wirkt ja eher so überexpressiv.
Ja, genau.
Wenn ich mich richtig erinnere.
Während viele andere der Kriterien, auf die ich jetzt nicht dezidiert eingehen möchte, schon passen. Aber, also, wir müssen dem ja jetzt auch keine Diagnose vergeben. Es ging ja eher darum, wie Menschen mit exzentrischem Verhalten umgehen, was vielleicht in unserer Welt eine, je nachdem, wie stark ausgeprägt und wie viel Leidensdruck es gibt, eine psychische Diagnose rechtfertigen würde.
Mhm. Genau, hier sind wir wieder bei diesem Bild, so es ist nicht schwarz-weiß und natürlich, wir zeigen alle unterschiedliche Ausprägungen, wir sind alle Teil von Kontinuen und da guckt man natürlich ein bisschen und auch mal deutliche Ausschläge müssen nicht bedeuten, dass es Pathologien, also krankhafte Veränderungen sein müssen.
Genau, und das ist ja schon auch, also wenn der jetzt in Behandlung käme, dann wäre es natürlich hilfreich, wenn ich ihm eine Diagnose vergeben könnte und dann könnte es natürlich sein, dass wenn, dass das dann die Schizotypie wäre,
ja,
die Schizotype-Störung, aber wenn er nicht in Behandlung ist und so mit seinem Leben gut zurechtkommt, wer sind wir, dass wir das dann zu einer psychischen Erkrankung machen?
Genau, genau. Die Diagnosen haben ja auch keinen Selbstzweck, sondern es geht eben entweder darum, Verhaltens- oder Gedanken oder was auch immer für Phänomene besser zu verstehen und sie vielleicht auch irgendwie besser strukturieren zu können und vielleicht auch besser erforschen zu können. Mhm. Oder eben auch brauchen wir die Diagnosen, um eben auch Psychotherapie machen zu können.
Behandlung zu gewährleisten im weitesten Sinne.
Wenn es keine psychische Diagnose gibt, dann kann auch keine Psychotherapie gemacht werden, weil dann die Krankenkasse das nicht übernimmt.
Genau. Mal abgesehen davon, dass es manchmal ja schon ein Teil der, auch wichtig für Betroffene ist, eine Störung zu benennen, um zu erklären, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise zum Beispiel leiden. Ne?
Dass es auch entlastend sein kann, dass man endlich einen Namen für etwas hat, was für einen sonst eher irgendwie diffus und einfach nur irgendwie seltsam vorkam, ja. Das kann auch sehr entlastend sein. Und auch dieses, ich bin damit nicht alleine, andere Menschen haben das auch. Das ist irgendwie etwas, was unter bestimmten Kriterien immer mal entstehen kann. Und man kann auch damit umgehen, man kann das auch behandeln.
Ja,
das hat Einflussmöglichkeiten.
Ja, aber eigentlich wollten wir ja darüber sprechen, wie wird in der magischen Welt auf Menschen geschaut? Und du hast ja gesagt, sowas wie, die werden halt auch einfach als wahnsinnig bezeichnet, wahrgenommen?
Ja, also das war so der Gedankengang in Bezug auf Bellatrix.
Hm. Genau. Ergo ist da vielleicht, da habe ich vorhin gedacht, es scheint mir schon ein bisschen rückschrittig, möchte man sagen, vielleicht in der Betrachtung von psychischen Belastungen, in der Hinsicht, dass Menschen, die offensichtlich auch belastet sind, gefühlt wie in den 70ern oder so. Das habe ich mir richtig zufällig rausgewählt, das Jahrzehnt genommen. Aber wie früher gefühlt ja so auf Leute geschaut wurden, auch die verrückt im weitesten Sinne waren, oder?
In Anführungsstrichen.
Genau, da hast du das hat natürlich die werte Hörerin, der werte Hörer nicht gesehen. Ja, und dass es heutzutage ja schon vielleicht auch in unserer Gesellschaft mehr auch den Blick gibt auf, wenn Menschen wahnsinnig scheinen, wahnsinnig sagt man ja vielleicht auch gar nicht mehr, dann liegt dem vielleicht auch ein psychisches Leid zugrunde.
Genau, dass es dann mehr darum geht, das auch zu verstehen und dem Ganzen eben auch angemessen zu begegnen und das Ganze nicht auch noch zu verschlimmern oder eben diese Leute zu marginalisieren oder
zu stigmatisieren.
Genau. Mhm.
Ja, und auch sozial ja so ausgeschlossen werden, dass sie sich halt zum Beispiel in schwierigen Randgruppierungen wiederfinden, weil sonst niemand mit denen abhängen möchte.
Ja. Weil Bellatrix, vielleicht um das nochmal kurz mit reinzurücken, die wirkt ja schon fast ein bisschen wahnhaft.
Ja.
Also.
Aber Glück, aber da könnte man gleich das ganze Fass wieder aufmachen zum Thema, ob alle Todesser dann wahnhaft sind.
Die sind ja schon sehr unterschiedlich auch so in ihrer
Motivation?
Ja, ja, sorry. Auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall im Sinne der Motivation, aber auch im Sinne der so psychischen Fragilität.
Das also stimmt.
Viele gehen da ja wirklich sehr, wie du auch schon gesagt hast, mit dieser Motivation rein, ich will halt meine Vorteile haben.
Und
ich
bin vielleicht
sowieso, ich bin sowieso jemand, der gerne auf Leute herabguckt und dann passt mir das ganz gut in den Kram, mich hier sowieso irgendwie aufzuwerten, andere ab. Und kann davon auch noch im besten Fall finanziell profitieren. Ja, yay, wunderbar. Dass das eher sowas, sehr eher so ein rationaler Gedankengang gewesen ist.
Auch ein bisschen neoliberal.
Ja.
Ich verschaffe mir die maximale.
Innerhalb einem fragwürdigen System.
Für maximal Vorteil. Aus. Ja, aber und dann gibt es ja aber auch jemanden wie Wurmschwanz, der einfach zum Beispiel unterwürfig ist als Mensch und jemanden sucht, der ihn dominiert vielleicht, ne, und deswegen ja in so einem System.
Und sich das selber gar nicht wahrscheinlich zutraut, in sein Leben selber gestalten zu können, wenn andere ihm nicht massive Struktur vorgeben.
Ja, und es ja auch nutzt, um seinen eigenen Selbstwert aufzupolieren, weil er ist zwar ein Würmchen, ein Wurmschwanz, aber er ist zumindest die rechte Hand des dunklen Lords oder sowas, ne?
Er ist der Schwanz von jemandem mit dem.
Ja, genau.
Okay. Und bei Bellatrix ist das ja schon, also sie ist ja einfach. Sie ist ja total in dieser für mich so, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen wahnhaft anmutenden Interpretation der Welt. Und also Voldemort ist der große Heilsbringer. Und
ich denke, man kann ruhig Führer sagen. Weil
der große Führer, ja, das auch.
Weil es ist ja schon,
ja,
wie auch Hitler war oder wie andere.
Ja. Und also dieses, ich bin komplett ergeben und zerfließe fast vor Begeisterung und mir gibt es so wahnsinnig viel, vielleicht an positiven Gefühlen, an Sinnhaftigkeit, an Aufwertung. Also all so unsere Grundbedürfnisse werden dann so ganz krass erfüllt in so dieser krassen, verzerrten Wahrnehmung.
Auch da wieder ein bisschen Liebeswahn vielleicht ein bisschen verliebt in Voldemort. In Voldi.
Das wird ja auch in dem Theaterstück dann so... Es wird halt beschrieben, dass die ja auch eine mindestens einmalige sexuelle Beziehung hatten, aus denen sogar ein Kind entstanden ist.
Das habe ich ganz vergessen.
Ja.
Absurd.
Ja.
Die hat auch einen Mann.
Ja, aber ist denn, der ist doch tot, oder?
Hä, aber haben die nicht davor dann dieses Kind gezeugt? Weil die ist doch schon übelst alt, als der stirbt, da ist die ja schon aus Azkaban raus. Oder stirbt, der ist doch... Der stirbt doch?
Nee, aber die ist so alt wie die Kinder von Harry und so. Also das
die Kinder? Ja, da ist das Kind. Achso, ich dachte, du meinst...
Nee, der ist doch...
Aber Bellatrix ist ja so alt wie seine Elterngeneration.
Ja, aber die waren ja auch... Die
sind
ja auch jung. Die haben ja alle super viele Kinder bekommen. Die war halt irgendwie wahrscheinlich Anfang 40... Nee, Ende 30 sind, da kann man schon mal Kinder kriegen.
Das stimmt.
Ich denke, das war erst nach Azkaban. Sonst macht das von der Timeline ja gar keinen Sinn, dass die nur marginal älter ist, dieses Kind, als die Kinder von...
Super wenig Erinnerung.
Harry und Ron und Hermine und so. Waren sie doch, glaube ich. Irgendjemand hat sich doch in sie verknallt. Ja, der Sohn von Harry hat sich doch in sie verknallt.
Wenn du das sagst.
Glaube ich jedenfalls
eigentlich
zu erinnern.
Wollte ich sagen, dass ihr aber ihre wahnhaften Strukturen ja wirklich sich ausschließlich um Voldemort gruppieren, oder? Also es ist ja wenig so die Weltanschauung, bla bla bla, sondern es ist wirklich nur, oh, Voldemort, der tolle Hecht. Und dem bin ich treu ergeben und alles, was er macht, ist super toll.
Ja. So in der Fall.
Ist super toll. und das ist ja eher so ein Glorifizieren von einer Führungsperson.
Ja.
Was ja, abgesehen von ihrem kleinen Liebeswähnchen, in anderen Ländern. Nee, ich weiß was.
Kulturen?
Weil es ja schon auch stattfindet, wenn man jetzt so zum Beispiel die Verehrung von Führungspersonen in anderen Ländern sich anschaut, ne? So in Nordkorea oder sowas, ja?
Obwohl das ja auch ein sehr spezifisches System ist, was auch sehr dysfunktional ist.
Sehr. Aber ich meine, das gibt es ja schon in sehr vielen, auch so Mao oder auch damals Gaddafi in Libyen. Also die haben ja schon einen ganzen Personenkult um sich selber geschafft. Das macht Voldemort ja auch. Und da sind natürlich auch einige, diesem Personenkult sehr gerne folgen, weil das denen halt irgendwas gibt. Und das ist ja dann bei Bellatrix zum Beispiel genauso. Also abgesehen davon, dass das krankhaft ist, denke ich, das passiert schon auch in unserer Welt ja auch.
Ja.
Ich weiß nicht, warum.
Durchaus.
Ja, warum ich das gesagt habe.
Naja, aber die Parallelen zwischen der Muggel- und der Zauberwelt ist doch vollkommen legitim.
Ja.
Gut, dann gucken wir uns doch nochmal einmal die die Studie an, die ich mitgebracht habe, weil die schon auch mit vielen Dingen, die wir auch heute besprochen haben, naja, es da Parallelen gibt oder Zusammenhänge gibt, aus der man, die da vielleicht diese Perspektive nochmal ein bisschen bereichern können. Das ist eine Studie, ich glaube, du hast, ich weiß gar nicht, ob du die Studie gelesen hast schon mal. Wir haben uns auf jeden Fall schon mal darüber unterhalten, über einen Artikel, der über diese Studie geschrieben wurde. Den kann ich auch noch verlinken, das war in der Zeit. Und das ist die Studie von Folks und Andrews. Are mental health awareness efforts contributing to the rise in reported mental health problems?
Ah, Ivo, okay. Darauf beziehst du dich, das finde ich sehr spannend, ja?
Ja, a call to test the prevalence inflation hypothesis.
Hypothesis? Ah, da freue ich mich jetzt.
Genau, die ist 2023 veröffentlicht worden. Aber mir ist sie erst aufgefallen durch diesen Artikel in der Zeit und dann fand ich den sehr spannend und deswegen habe ich mir die Studie durchgelesen. Und du hattest ja auch, glaube ich, den Artikel gelesen, oder?
Den Artikel habe ich gelesen, die Studie habe ich überflogen.
Ah, okay.
Aber ich höre dir gerne zu.
Also wir sind jetzt hier mit der Studie eher so ein bisschen auf so einer Meta-Ebene. Also es geht jetzt darum, also da werden sich ja vor allen Dingen so Awareness-Programme oder Aufklärungsprogramme angeschaut und was die so für Effekte haben. Also es ist ja so, dass in den letzten Jahrzehnten immer mehr auch über psychische Probleme, psychische Störungen auch gesprochen wird in unterschiedlichen Kontexten, sei es auch in expliziten Aufklärungsprogrammen, zum Beispiel an Schulen, an Instituten, aber eben auch deutlich vermehrt in den sozialen Medien. Und es wurde sich da angeschaut, und das ist jetzt wichtig, nicht auf empirischer Ebene, sondern eher halt, sie haben sich die Effekte angeschaut von Studienlagen, die bereits bestehen, und haben versucht, da so eine Analyse zu bereiten, davon, warum wir diesen Effekt haben, dass es trotz all dieser Aufklärungsbemühungen die Prävalenzen eher steigen, als dass sie fallen. Also dass nicht weniger Menschen davon berichten, dass sie Probleme mit ihrer Psyche haben, sondern tendenziell mehr. Obwohl wir ja so viel dafür tun, oder auf jeden Fall deutlich mehr dafür tun, dass, angemessen mit psychischen Problemen umgegangen wird. Also auch so ein bisschen, wie wir haben jetzt auch eben drauf geschaut, wie wird denn darüber gesprochen und wo gibt's denn da vielleicht eigentlich Punkte, wo man sagt, die hätten doch da Unterstützung gebraucht, das ist doch hier irgendwie schon grenzwertig, der Mensch braucht Hilfe. Also dass viel mehr dieser Blick auch vorhanden ist und gleichzeitig steigen die Zahlen tendenziell. Und die Autoren haben eben dann betont, dass es jetzt natürlich einen echten Anstieg auch gibt. Es geht nicht darum, das irgendwie zu negieren, sondern das einfach zu schauen und zu analysieren, mit welchen Faktoren kann das denn alles zusammenhängen und dass das vielleicht auch mit dieser Art von Bewertung oder Aufmerksamkeitsprozessen, die da gefördert werden, auch zusammenhängen kann. Und dass es da eben zu unterscheiden gilt. Also so einerseits gibt es da diesen Effekt, dass es eine verbesserte Erkennung tatsächlich auch gibt. Also dass Leute mehr Ahnung haben, die ihre Symptome früher oder auch besser erkennen können und das auch besser benennen können. Und dass damit eben Menschen, die sonst irgendwie nicht oder eben falsch diagnostiziert werden würden, dann jetzt eben stärker hervortreten. Und das ist grundsätzlich positiv. Das ist gut, dass das so ist. Das ist war ja auch eine Riesenquelle für Leidensdruck, wenn man irgendwie falsch diagnostiziert ist oder nicht die Hilfe bekommt, die man eigentlich braucht. Das heißt, das ist super, dass sich das verändert hat. Und dadurch ist natürlich auch ein gewisser Aspekt der Prävalenz dann auch angestiegen. Gleichzeitig sagen sie aber eben auch, dass sie vermuten, dass es da auch so einen Effekt der oder einen Mechanismus der Überinterpretation geben könnte. Also dass es durch diese Awareness-Kampagnen auch zu einer stärkeren Sensibilisierung bei uns kommt und das eben das dazu führen kann, dass in Anführungsstrichen normale oder auch milde oder vorübergehende Belastungen auch als klinische psychische Probleme eingeordnet werden können. Und dass wir dadurch dann selbst zum Beispiel bei Situationen, wo wir leichtere Ängste oder auch Niedergeschlagenheit, die in einem vollkommen wieder in Anführungsstrichen normalen Rahmen stattfinden, vielleicht selber auch pathologisieren und da sehr sensibel drauf reagieren, die uns dann vielleicht auch selber wieder Angst machen, weil wir denken, oh Gott, jetzt habe ich irgendwie diese Symptome und das dann auch so zu sowas werden kann wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und dann natürlich dann auch so Rückkopplungseffekte und so, wenn das dann auch zyklischer, also so Kreiseffekte kommen kann, dass man dann tatsächlich auch mehr Symptome zeigt, weil man vielleicht dann sagt, oh krass, offensichtlich bin ich irgendwie depressiv, dann belastet einen das, man zieht sich mehr zurück und dann kommen tatsächlich auch mehr Symptome.
Ja, und vielleicht schon auch manchmal so ein Effekt von, ich bin ja anscheinend depressiv und das heißt ja, ich kann nicht so was unternehmen, weil ich bin ja depressiv und dann sich noch mehr als sowieso schon bei der Depression so ein Verstärkerverlust entsteht, also dass man halt keine positiven Aktivitäten mehr unternimmt, auch weil man sich mit der Depression so identifiziert und sich auch in Anführungsstrichen drauf ausruht, ne? Ich kann ja eh nicht, weil ich bin ja depressiv.
Ja, das ist dann auch so, also dann weniger so dieser Aspekt, dass ich ausruhen, sondern dann so, das wird halt so das Selbstkonzept.
Ja, genau.
Also so bin ich eben. Ich bin eben depressiv, ich kann das nicht. Wenn man depressiv ist, dann zieht man sich eben zurück.
Mhm.
Und dass sich das dann so verselbstständigt.
Ja, auch. Ich möchte vielleicht auch das Ausruhen zurücknehmen, aber ich glaube, es ist halt schon manchmal, ne, also in der Depression erfolgt ja schon auch viel psychotherapeutische Arbeit darin zu sagen, okay, sie haben keine Lust, weil sie depressiv sind und trotzdem ist es wichtig, Sachen zu machen. Ne?
Ja.
Und wenn ich mich damit identifiziere und bevor mir das so bewusst ist, dann identifiziere ich mich vielleicht auch sehr mit dieser Unlust und kann schlechter sagen, ich zwinge mich jetzt dazu.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Weil ich kann ja ich bin ja depressiv, wie du gesagt hast, ja.
Das sind ja dann auch so die Einflüsse, die man oder die Interaktionen, die man dann durchbrechen möchte in
ja,
der Therapie.
Ja, genau.
Und was eben auch noch als Teil des Ganzen angesehen wird, wird eben diese Prevalence-Inflation-Hypothese. Auf Deutsch kann man das auch so Prävalenz-Inflationshypothese nennen. Das ist ein Konzept, was es in verschiedenen psychologischen Bereichen gibt, also schon auch länger gibt. Und sie haben eben diese Perspektive auf dieses Thema steigende Prävalenzen von psychischen Störungen angewandt. Ich weiß nicht, kennst du die? Prevalence-Inflation-Hypothese.
Selbst wenn ich sie kenne, kannst du sie vielleicht trotzdem kurz erklären.
Ja, würde ich sowieso, aber im Grunde besagt diese Hypothese, dass wenn etwas seltener wird, also ein Phänomen oder eine Wahrnehmung, dann tendieren wir Menschen dazu, unsere Wahrnehmungskriterium diesbezüglich zu erweitern. Das heißt, dass wir dann, wenn etwas wir haben eine gewisse Zeit lang eine gewisse Menge davon wahrgenommen und dann wird es weniger. Dann tendieren wir dazu, auch mildere oder weniger eindeutige Fälle als Beispiel für dieses Phänomen zu zählen. Es gab da zum Beispiel 2018 eine Studie, wo Versuchspersonen Gesichter gezeigt wurden und die sollten beschreiben, also die sollten bewerten, ob sie die als bedrohlich wahrnehmen oder nicht. Also sehen die bedrohlich aus, ja oder nein? Und die Zahl der tatsächlich bedrohlich aussehenden Gesichter wurde nach und nach immer weiter reduziert. Und in dieser Phase, wo das reduziert wurde, begannen die Versuchspersonen immer mehr neutrale Gesichter auch als bedrohlich einzustufen. Also mit anderen Worten, je seltener die Bedrohung geworden ist, die tatsächlich die wahrzunehmen wäre, desto weiter fassten die Menschen den Begriff der Bedrohung. Und die subjektive Häufigkeit, also wie sie oft sie das wahrgenommen haben auf einer subjektiven Ebene, blieb einigermaßen stabil oder ist in manchen Fällen sogar ein bisschen angestiegen. Obwohl faktisch gesehen die Zahl der bedrohlichen Gesichter sank. Da war dann einfach nur so die Quintessenz, dass Menschen ihre Wahrnehmungskriterien flexibel anpassen. Also wir haben ja ganz häufig so diesen Blickwinkel, naja, ich habe das doch gesehen und dann ist das so. So ist das eben häufig nicht, also auch außerhalb dieser Prevalence-Inflation-Hypothese sind unsere Wahrnehmung ja von ganz, ganz vielen Aspekten abhängig und wir bringen ganz viele Verzerrungen rein. Das ist total normal und ganz menschlich. Dass in diesem Fall dann eben auch eine gewisse Flexibilität ist dabei, mit welchen Kriterien wir dann auch eigentlich wahrnehmen. Und das passiert natürlich nicht auf einer bewussten Ebene, dass sie dann gesagt haben, okay, ich nehme jetzt, oh, jetzt werden sie irgendwie weniger, ich möchte aber gern mehr Bedrohliche wahrnehmen, sondern dass das auf einer Ebene passiert, die wir gar nicht so klar haben. Und dann geht es jetzt noch so ein bisschen darum, was das auch für Implikationen mit sich bringt. Also diese Überlegung, diese Analyse, die da angeführt wurde. Also zum einen muss das natürlich alles erstmal empirisch belegt werden. Das ist eine ganz wichtige Implikation, die auch betont wird von den AutorInnen, dass es eben wichtig ist, jetzt das von so einer rein analytischen, beobachtenden Ebene in eine empirische zu übertragen, was zugegebenermaßen relativ komplex und kompliziert sein wird, weil es natürlich wahnsinnig schwierig ist, so Bewertungskriterien und so Bewusstseinseffekte zu operationalisieren und auch tatsächlich zu überprüfen, aber dennoch ist es notwendig. Und was eben auch wichtig ist, ist zum einen, es gibt verschiedene Aspekte, die diese Zunahme psychischer Gesundheitsprobleme beeinflussen kann. Und diese Bewusstseinseffekte sind eben zusätzlicher Faktor, den man besser verstehen sollte. und eben auch im Rahmen von Kampagnen oder eben auch zum Beispiel, wenn wir jetzt, und deswegen dachte ich eben auch an diese Studie über psychische Gesundheit sprechen, eben auch über solche Aspekte eben mitdenken sollten.
Ja.
Dass es eben auch eine Art und Weise gibt, wie man über psychische Erkrankungen reden kann, dass es dann eher tendenziell zu Überdiagnosen oder auch zu Überpathologisieren, dass es dazu führt, dass Überdiagnosen und Überpathologisierung eher begünstigt werden.
Mhm.
Und dass es dann eben eher wichtig ist, so wieder, also in Anführungsstrichen normale Zustände von Unbehagen, Stress auch zu normalisieren, aber auch da eben zu finden, Wege zu finden, wie kann man denn damit umgehen, aber das dann eben nicht immer direkt pathologisiert werden muss. Also dass wir schon über uns weiter auch über alle möglichen Grade an Unbehagen austauschen, auf jeden Fall, aber eben das nicht gleich mit einem Stempel von einer psychischen Diagnose dann machen müssen.
Mhm, weil das ja zum Beispiel auch dazu, also die Frage dann aufwirft, ne, wie geht man dann damit um? Und zum Beispiel nehmen wir nochmal uns Xenophilius Lovegood vor, dann wäre ja das erste Ziel nicht, dass er in eine Psychotherapie geht, sondern das erste Ziel wäre zum Beispiel der Nachbarschaft zu helfen, dabei eine Offenheit gegenüber einem auch exzentrisch anmutenden Menschen zu haben, sodass er mehr im Sozialkontakt steht oder sowas in der Art.
Das zum Beispiel, ja. Ja, oder dass dann zum Beispiel Sirius auch, also bei dem ist natürlich ein sehr drastischer Fall, wo man schon auch wirklich überlegen könnte, ob da Psychotherapie nicht sehr sinnvoll ist, aber dass er vielleicht auch einfach sich besser im Kontakt mit sich sein könnte, besser versteht, okay, ich bin einfach total frustriert und ich kann meine Gefühle besser verstehen, ich muss das nicht gleich irgendwie dann den Stempel, ich bin irgendwie psychisch krank draufsetzen, das kann schon auch sein, aber das sollte dann im besten Falle von einer Fachperson kommen oder dann auch zu erkennen, okay, ab dem und dem Punkt ist es vielleicht auch wichtig, wenn ich zum Beispiel merke, ich ziehe mich überall zurück, ich bin wirklich auch sehr eingeschränkt dadurch, dann ist es auch wichtig, dass ich lerne, ich sollte mir dann auch, das ist sinnvoll, sich dann Hilfe zu holen, aber ich bin insgesamt einfach kompetenter mit mir und meinen Gefühlen und ob das jetzt pathologisch ist oder nicht, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage.
Mhm. Ja.
Also, dass man dann zum Beispiel Aufklärungsprogramme mit Kindern jetzt nicht über Angststörungen macht, sondern Angst an sich und welche Ausprägung Angst so haben kann, wie Angst einem so begegnet und dann eben davon irgendwie einen kleinen Aspekt macht, ja, und bei manchen Menschen ist das eben unter bestimmten Kriterien, kann sich daraus auch eine Angststörung entwickeln, aber vor allen Dingen reden wir einfach über den Umgang mit Angst und wie sich Angst anfühlt und dass wir damit einen besseren Umgang finden.
Und dass Angst ein ganz normales Gefühl
ganz
ist
genau.
Und ganz wichtig und bla bla.
Genau, dass es Funktionen hat,
dass
es manchmal trotzdem herausfordernd ist, aber dass man sich dabei auch helfen kann.
Ja.
Genau, solche Dinge.
Mhm.
Dass es dann eben weniger zu diesen unerwünschten Effekten auch kommt von diesen Kampagnen oder Aufklärungsinitiativen oder eben auch von uns.
Genau, aber das finde ich tatsächlich ganz wichtig, dass du das sagst, weil ich mir darüber auch, oder wir uns ja auch darüber Gedanken gemacht haben, inwiefern wir mit diesem Podcast dazu beitragen.
Ja.
Und dass das was ist, was wir uns nicht wünschen, weil wir das ja auch beide eher kritisch bewerten, auch gerade der Umgang in den sozialen Medien. Ne? Es gibt ja Studien, die zeigen, jetzt weiß ich die Zahlen nicht so genau, aber dass eine überwiegende Mehrheit, also mehr als die Hälfte der Symptome, die in den sozialen Medien unter ADHS laufen, eigentlich ganz normale
Variationen,
auch von problematischem, also zum Teil problematisch anmutendem Verhalten sind und nicht pathologisch zu bewerten sind und dass aber, wenn Menschen das immer wieder sehen, dass das ADHS-Kriterien sind, eben zum Beispiel bei sich selber auch das Gefühl haben, sie haben ADHS, weil, ja, das habe ich ja auch, ne?
Ja.
Und dass wir ja eben nicht dazu beitragen möchten, dass das geschieht. Das ist uns schon ja auch ein Anliegen.
Und dass es gleichzeitig eben auch einfach diese bessere Erkennung gibt und dass es eben nicht darum geht, das irgendwie abzusprechen, dass es tatsächlich einfach Menschen gibt, die inzwischen da besser im Kontakt mit sich sind oder einfach mehr Informationen haben, aber dass es eben gleichzeitig auch diesen anderen Effekt gibt und dass man da so ein bisschen vorsichtig sein muss, weil das eben auch zu weiterem Leid dann führen kann.
Und vielleicht noch, es gibt ja schon auch einen positiven Effekt davon, dass psychische Störungen vielleicht entstigmatisiert ein Stück weit sind, was ja in der Harry-Potter-Welt wiederum vielleicht nicht der Fall ist, was auch zu einer besseren Versorgung führt, weil Menschen halt PsychotherapeutInnen aufsuchen zum Beispiel oder mit Menschen darüber sprechen, die ihnen dabei helfen, PsychotherapeutInnen aufzusuchen oder andere psychologische Hilfe sich zu holen.
Ja. Da gibt es natürlich auch noch weitere Effekte, also sowas wie, also gerade wenn wir über soziale Medien sprechen, dann dass teilweise dann auch psychische Probleme auch teilweise bis zu romantisiert werden. Solche Effekte können auch noch zusätzlich dazukommen, aber also, dass ihr wisst, das ist natürlich nicht der einzige der Effekt, der da irgendwie eine Rolle spielen kann, aber das ist auf jeden Fall etwas, was untersucht wurde und unserer Meinung recht spannend ist.
unserer Meinung nach recht spannend ist, oder? Oder unsere Meinung recht spannend ist.
Nein, unserer Meinung nach.
Unsere Meinung ist auch sehr spannend, finde ich.
Auf jeden Fall, sonst würden wir den Podcast nicht machen.
Ja, hast du dazu noch ein Fazit oder war das jetzt dein Fazit?
Das war mein Fazit.
Ja, sehr gut. Fand ich auch ein gutes Fazit.
Danke.
Wenn das dein Fazit war, dann möchte ich nochmal ein Zurück-zu-Harry-Potter-Fazit vielleicht machen.
Sehr gerne.
Und zwar, dass ich finde schon, jetzt ist mir irgendwie so ein bisschen klarer, dass in Harry Potter einerseits fehlen sehr stark Systeme zur psychischen Versorgung und andererseits wird aber auch in vielen Fällen vielleicht jetzt zum Beispiel in der Schule auf und niedrig frequenterem Wege auch mit psychischen Belastungen umgegangen, die aus unserer Sicht ja durchaus auch zu befürworten sind. Zum Beispiel über Freundeskreise, zum Beispiel über ein Gespräch mit einer Lehrperson, der man sich zugewandt fühlt und dass dadurch vielleicht auch viele Sachen aufgefangen werden können. Und dass es vielleicht auch einfach normale Lebensphasen geben kann, die schwierig zu bewältigen sind und die Menschen aber, man denen das auch zutrauen kann, J.K. Rowling, ihren Figuren das offensichtlich auch zutraut, diese zu bewältigen, ohne dass man denen einen psychologischen, einen psychischen Diagnosenstempel aufdrücken müsste. Oder?
Ja, und dann finde ich wieder in Kombination mit, und bei manchen wär's wirklich drastischeren Fällen wäre es aber sinnvoll,
ja,
wenn die sich Hilfe holen würden,
ja,
weil die einfach auch wirklich einen sehr hohen Leidensdruck haben, der einfach auch sehr schwer alleine zu bewältigen ist und dass es ja auch gar nicht notwendig ist. Dafür haben wir ja Psychotherapie, also die ja eigentlich auch. Das wäre mal spannend, gehen die, ob es vielleicht welche gibt, die zu einem Muggel-Psychotherapeuten gehen oder so.
Das wäre. Glaube ich fast nicht, weil du musst da so viele Teile nicht rauslassen, das ist ja null authentisch. Und, ja, und dann denkt er sofort, du bist wahnhaft, wenn du das dann doch erzählst.
Ja, das stimmt, wäre ein bisschen gefährlich. Okay. Naja, gut. Auf jeden Fall so diese Verbindung aus, man muss nicht alles überpathologisieren. Unsere menschliche Wahrnehmung und Empfindungswelt ist sehr divers und das heißt nicht, dass das irgendwie dann direkt pathologisch wäre und gleichzeitig ist es aber wichtig, die Balance zu finden, dass es eben in manchen Fällen sehr wichtig ist, dass diese Menschen auch Hilfe bekommen und dass man das dann auch ernst nimmt und ihnen diese Hilfe dann auch bereitstellt.
Mhm. Ja, sehr gut. Damit verabschieden wir uns für heute, würde ich sagen.
Das machen wir.
Und ihr hört von uns beim nächsten Mal.
Genau, an einem anderen Montag.
Tschüss.
Tschüss.